Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf.
Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen und ja, willkommen zu einer neuen Folge mit einem Thema, was mir unfassbar am Herzen liegt. Und ich gerade eben, als ich das in einen Post verfasst habe, gedacht habe, dazu machst du jetzt noch eine Podcast-Folge, weil es dran ist, weil ich eh darüber schon mal sprechen wollte und ich in Ansätzen auch immer mal schon mal über sowas gesprochen habe hier. Und zwar über die Aussage, beziehungsweise man kann das jetzt von verschiedenen Blickwinkeln sehen, aber vor allem diese Aussage, die ich als Lehrkraft oft gehört habe: Mein Sohn, meine Tochter, mein Kind übt nicht mehr zu Hause. Ich glaube, wir melden sie ab. So, und dazu habe ich unterschiedliche Gedanken, die ich teilen möchte. Zuallererst möchte ich aber eine Geschichte erzählen, die mich nach wie vor sehr berührt und sie stellvertretend für sehr viele Gespräche steht, die ich in meiner Zeit an Musikschulen, aber auch im Privatunterricht geführt habe, sowohl mit den SchülerInnen als auch mit den Eltern. Ich möchte von einem Fall erzählen, der ist schon ein paar Jahre her. Damals war mein Schüler 13. Ich habe den mittlerweile auch schon gar nicht mehr, also ich unterrichte den nicht mehr aktuell, aber er war damals 13. Und ich habe schon sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler in dem Alter unterrichtet. Und ich kenne so ein bisschen die Themen, mit denen die unterwegs sind. Ich habe da auch sehr viel Empathie für. Ich werde auch immer als die gute Fee der Jugendlichen bezeichnet, also auch von denen selbst, weil ich da einfach sehr viel Verständnis und sehr viel Empathie habe für deren Themen, deren Probleme, das, was sie so bewegt. Und ich einfach in unserer Gesellschaft immer wieder sehe, dass gerade die Bedürfnisse von Jugendlichen total unter den Teppich gekehrt werden. Dazu aber später mehr. Dieser 13-jährige Schüler war schon, ich glaube, 2 Jahre bei mir zu dem Zeitpunkt und hatte den klassischen Durchhänger. So, also ich habe es auch im Unterricht gemerkt, aber den Durchhänger, den ich erstmal so laufen lasse, weil ich weiß, dass der normal ist in dem Alter. Und zwar nicht nur im Musikunterricht, sondern generell, weil da einfach gehirntechnisch echt viel abgeht, sich der Frontallappen komplett neu zusammensetzt. Sehr, sehr, sehr viel Gehirnentwicklung passiert. Deswegen sind die oft auch so müde und schlafen so viel, weil sie es brauchen. Nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie es brauchen. Ja, just saying an der Stelle. Und ich merkte so ein bisschen, dass das hinkte so. Und ich merkte aber auch, es liegt nicht daran, dass er keinen Spaß mehr hat oder dass er nicht gerne zu mir kommt. Weil wenn ich sowas merke, dann gehe ich sofort ins Gespräch, weil ich natürlich nicht möchte, dass sich ein Kind, ein Jugendlicher, ein erwachsener Mensch irgendwie gezwungen fühlt, zu mir in den Unterricht zu kommen. Dann kam der Tag X, als dann ein Elternteil von ihm vor der Tür stand und mir sagte, er würde nicht mehr üben zu Hause und sie würden jetzt überlegen, ihn abzumelden. Der stand daneben. Ich konnte ihm im Gesicht ansehen, wie ihm alles entglitten ist und ich habe erstmal gesagt, hey, magst du nicht schon mal reingehen und dich einspielen, ich komme gleich, ich kläre das hier. Ich fand es in dem Moment ehrlich gesagt auch echt problematisch, dass dieses Elternteil vor dem Schüler das ausgesprochen hat, so. Auch mit so einer Härte und auch mit so einer, doch auch Übergriffigkeit irgendwie, weil es so irgendwie nicht beteiligt am Gespräch war, sondern der stand halt irgendwie so ein bisschen wie so ein betröppelter Pudel daneben. Und als ich dann alleine war mit dem Elternteil, habe ich erstmal gefragt, okay, warum glauben Sie denn, übt er nicht mehr? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, warum das so ist? Ja, er würde halt immer sagen, das wäre ihm alles zu viel. Und ich sage, naja gut, das ist ja erstmal nicht gelogen, sondern das ist ja faktisch so, das ist einfach viel. Also es ist generell viel in der Zeit, was ja schon in einem abgeht, was hormonell in der Zeit abgeht, was, wie gesagt, schon, was ich eben schon sagte, im Gehirn abgeht. Der Körper verändert sich. Also da sind so viele Dinge, die passieren, auch ohne Schule, auch ohne Hobbys, auch ohne Freunde, auch ohne Eltern, dass die Aussage, das ist mir gerade alles zu viel, auch einfach mal so stehen gelassen werden kann. Dann habe ich gesagt, okay, ich würde mal mit ihm sprechen. Habe einen ganz guten Draht zu ihm, so wie eigentlich immer zu all meinen Schülern. Und ich habe einen ganz guten Draht zu ihm. Ich spreche mal mit ihm und guck mal, wo es hängt. Ne? Es kann ja auch ganz andere Ursachen haben, habe ich dann schon gesagt. Ich hatte auch schon so ein Gefühl. Naja, sie sagte, ja, alles klar. Und dann bin ich rein und habe ihn erstmal ein bisschen spielen lassen. Und dann habe ich ihn irgendwann darauf angesprochen und habe ihn gefragt, hey, sag mal, das, was dein Elternteil da gerade gesagt hat, wie geht's denn damit? Und dem ging es natürlich überhaupt nicht gut damit. Der war halt, er war auch richtig abgefuckt und war so, ja, ich finde es eigentlich voll blöd, dass, dass meine Eltern damit so jetzt zu dir kommen und das irgendwie so sagen. Und er fühlte sich auch übergangen, das habe ich gemerkt, weil ich glaube, das Gespräch, das warum er nicht übt, das weiß nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat oder ob das irgendwie so nebenbei zwischen Tür und Angel passiert ist. Und dann habe ich gesagt, naja, also, ne, habe ihn so ein bisschen vorgefühlt und habe dann natürlich auch irgendwann die Frage gestellt, weißt du denn, warum du nicht zu Hause übst? Also das scheint ja irgendwie eine Wahrnehmung deiner Eltern zu sein und geht es dir denn auch so mit? Also übst du wirklich weniger oder sind da vielleicht auch Erwartungen, die höher sind und die sich nicht mit deinen decken? Also ich habe so ein bisschen ausgelotet und es kam halt relativ schnell raus, als er dann irgendwann sagte, naja, ich übe schon eigentlich, ich habe schon öfter Lust, das wäre ja schon viel, ne? Hätte noch andere Hobbys und dann Schule, das wäre alles gerade zu viel. Und wenn er dann aber Lust hat, jetzt kommt's, dann ist das Instrument, Klavier, im Wohnzimmer und dann sitzt der Papa da. Oder dann sind die da irgendwie unten in der Küche und sind, die hören halt mit und kommentieren das sogar manchmal. Und habe ich da gesessen, ich wusste sofort, wo der Hase läuft und habe so gesagt, okay, das wäre natürlich, also das fühle ich total, dass das unangenehm ist, wenn man weiß, die hören zu. Also, dass Menschen im Haus sind, wenn man übt, das kann man nicht vermeiden, das ist ganz klar. Also, ne, man lebt in der Familie, man lebt mit anderen Menschen zusammen und wenn man eben zu Hause übt, dann darf man auch ein gewisses Maß an, ist mir egal, dass da jemand zuhört, entwickeln. Man darf aber auch nicht vergessen, der war halt 13. Und ich habe dann gesagt, okay, kommentieren ist natürlich, das geht irgendwie nicht. Also nicht bei einem 13-Jährigen, wo ich so denke, wenn du jetzt ein 7-jähriges Kind hast, ist das was anderes, weil ich dann ganz oft auch natürlich Eltern habe, die sagen, sie wollen so ein bisschen das Kind beim Üben begleiten. Eine völlig andere Kiste, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber der ist 13 und ich war so, der braucht halt keine Kommentare, der braucht kein Nachgefrage, kein ist das jetzt genug oder solltest du dies nicht vielleicht nochmal angucken oder so. Ne? Das hat er mir so ein bisschen gespiegelt und ich war schon so, oh Gott, ey, das würde mich auch voll abfacken. Und habe gesagt, du, das wäre mir auch zu viel, das wäre mir auch zu blöd, das kann ich verstehen. Und er hat dann gesagt, er übt halt manchmal, wenn er alleine ist zu Hause oder wenn halt die Eltern nicht da sind, dann hören die das natürlich nicht, dass er geübt hat. Er sagt aber auch nicht, dass er übt oder geübt hat, weil die dann manchmal auch irgendwie, dann spielen wir nochmal was vor. Also ich habe es relativ schnell rausgekriegt in dem Gespräch. Es war ein sehr, sehr ehrliches Gespräch. Er hat sich total sicher gefühlt, das habe ich auch gemerkt. Er wusste auch, er kann mir das alles sagen und ich verurteile ihn nicht. Ich meine, das ist natürlich auch eine Basis, die man erstmal aufbauen darf. Ne? Also ich kannte den ja schon 2 Jahre und er wusste bei mir, okay, der kann bei mir alles abladen und ich gehe damit nicht zu seinen Eltern oder ne, so. Und dann habe ich halt mit ihm so ein bisschen hin und her und überlegt auch und habe dann gesagt, naja, was bräuchtest du denn, damit du übst zu Hause? Und er hat gesagt, ja, meine Ruhe. Und ich dachte halt so, ja gut, Pubertät in a nutshell, ne? Ich weiß natürlich, was sie brauchen. Mir war nur wichtig, dass er es selber ausspricht. Also er braucht seine Ruhe. Er möchte in Ruhe selbst entscheiden, ob er übt und wann er übt. Und er möchte selbst entscheiden, wie lange er übt. Und wenn er nur 5 Minuten macht, dann ist das für ihn fein. Und dann will er da keine Kommentare hören. Das kann ich total verstehen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich meine, ich verstehe, dass du das selbst entscheiden möchtest, dass du selbst, wenn du Lust dazu hast, auch diesem Impuls folgen zu können. Klar ist das natürlich schwierig, wenn man dann irgendwie abends um 10:30 Bock hat. Und in deinem Fall war es natürlich jetzt so, er hat ein E-Piano. Wir haben dann auch natürlich, auf die Idee kam er nämlich vorher noch gar nicht, er hatte auch keine Kopfhörer dafür. Ich habe gesagt, du kannst ja auch mit Kopfhörern spielen. Das war dann tatsächlich auch eine der Lösungen, die wir dann für ihn gefunden haben und auch für die Eltern, dass er mit Kopfhörern spielen konnte, sodass man ihn nicht gehört hat. Und er konnte einfach spielen. Und die haben vielleicht sind dann trotzdem irgendwie mal da rumgewuselt, aber sie haben halt nichts mehr kommentiert, auch weil ich mit denen dann gesprochen habe. Also er war ganz klar mit, ich übe gerne, ich habe Lust, ich habe halt nicht immer so viel Zeit. Und wenn ich mal nicht so viel Zeit habe, dann weiß er bei mir halt auch, und das ist das, was ich meinen Schülerinnen und Schülern immer mitgebe, so für mich übt ihr nicht. Ihr braucht das nicht zu machen, um mir irgendwas zu beweisen, um von mir irgendwie ein Sternchen ins Heft zu kriegen oder irgendwie den Kopf gestreichelt zu bekommen, sondern ihr übt, wenn überhaupt, für euch. Und ich habe das über Jahre schon fast perfektioniert, in meiner Sprache, wie ich mit meinen Schülerinnen und Schülern auch generell kommuniziere. Also gar nicht jetzt nur in solchen, ich sag mal, vertrauteren Gesprächen, persönlichen Gesprächen, sondern generell ihnen immer wieder klarzumachen, dass sie für sich kommen und dass sie für sich spielen und dass sie das tun, weil sie Lust dazu haben und dass das auch der Motor sein darf. Also es darf der Motor sein, boah, ich habe jetzt Lust zu üben und ich habe jetzt Lust zu spielen und dem dann nachzugehen. Manchmal können wir das nicht, weil manchmal ist die Situation nicht, dann hätte man Lust und dann muss man aber was anderes machen. Auch das kennen ja alle. Also wir kennen das ja alle. Alle Erwachsenen kennen das, alle Jugendlichen kennen das. Dann hat man irgendwie einen Impuls und denkt, boah, ich hätte jetzt voll Bock, das und das zu machen, aber es geht gerade nicht, weil. Und das demotiviert natürlich. Und genau das ist bei ihm passiert. Er hat gesagt, er hatte dann Lust zu üben und dann war er aber von dieser Situation in der Umgebung so abgefuckt, dass er dann hat sich die Lust einfach wieder verflogen. Und er hat mir dann auch gesagt, dass er immer wieder, na, es wird immer nachgefragt, ja, jetzt üb doch mal und so. Und das macht halt bei einem 13-Jährigen keinen Sinn. Wo ich mir so denke, es macht generell keinen Sinn, den dann irgendwie in den Arsch zu treten. Man denkt irgendwie immer, man müsse den in den Arsch treten, aber das ist genau der Punkt. Das funktioniert halt nicht. In der Regel passiert genau das Gegenteil. Wenn ich einem Jugendlichen in der Altersklasse so zwischen 12 und 16 vor allem da, also so richtig, richtig krasse Entwicklungsschübe, die da zum Teil über Nacht machen, ja, wenn ich in der Phase anfange, mit Druck zu arbeiten und mit du musst aber doch und jetzt mach doch mal und jetzt übernimm doch mal Verantwortung, und dieser ganze Bums, der dann da irgendwie Jugendlichen abgeladen wird, wo ich so denke, hey, das ist noch kein 25-jähriger erwachsener Mensch, aber du behandelst ihn irgendwie gerade so. Du erwartest von ihm, dass er so handelt wie jemand, der schon irgendwie 10 Jahre mehr Lebenserfahrung hat. Und hilfst ihm aber nicht dabei, das zu lernen, hilfst nicht dabei, dass er das erkennen kann, hilfst nicht beim Reflektieren, weil die lernen in dem Alter erst zu reflektieren. Das ist die Altersspanne, wo sie lernen, sich zu hinterfragen, andere zu hinterfragen. Und das ist natürlich blöd, weil das natürlich auch ein Spiegel ist für Erwachsene. Also Jugendliche spiegeln einfach brutal Erwachsene. Kinder auch schon, die haben ja noch nicht nur das Wording, ne? Aber Jugendliche sind so ganz oft so krasse Spiegel der Gesellschaft, Spiegel der Menschen, die vor ihnen stehen. Und das ist natürlich unangenehm. Also braucht man nicht drüber zu reden, dass das viele Erwachsene völlig aus dem Konzept bringt und die deswegen mit Jugendlichen überhaupt nichts anfangen können oder irgendwie dann irgendwelche Vorurteile haben, ne? Die Jugend von heute. Ich meine, das gab es ja irgendwie in jeder Generation, habe ich das Gefühl. Ich habe aber auch gemerkt, dass als ich dieses Gespräch mit ihm geführt habe oder die Dutzenden Gespräche, die ich sonst mit meinen jugendlichen Kids geführt habe, zwischen 12 und 17, 18, ich immer wieder gemerkt habe, die brauchen Raum, die brauchen ihre Ruhe, ganz genau. Der hat das auch voll durch, der hat das voll durchdacht, dem war das klar, der braucht seine Ruhe, der möchte aus dem Lustimpuls heraus dann ans Instrument und wenn der Bock hat, dann spielt er auch eine Dreiviertelstunde. Oder eine Stunde. Und dann muss man ihn aber auch lassen und ihn nicht irgendwie wieder in irgendwelche Boxen packen. Sonst hatte der sehr klar. Und dann habe ich nach dem Gespräch, wir haben dann noch ein bisschen Unterricht gemacht, und gesagt, du, habe ich die Erlaubnis von dir, mit deinen Eltern zu sprechen und auch diese Punkte, natürlich nicht ganz ungefiltert, aber diese Punkte anzusprechen, damit du wieder zu Hause in Freude üben kannst. Und er sagte sofort, ja, du hast die Erlaubnis, das zu machen. Auch so etwas, sich mal bewusst zu machen, dass wie oft wir eigentlich über Kinder und Jugendliche drüber bügeln und einfach über ihren Kopf hinweg entscheiden und das halt auch einfach nicht okay ist. Also ich darf mir nach so einem Gespräch von einem Menschen die Erlaubnis holen, wenn ich mit jemandem anderen darüber rede. So, ich teile diese Geschichte jetzt hier natürlich völlig anonym, ne? Also das ist klar, dass ich diese Geschichte jetzt hier erzähle und hier keine Namen nenne oder Gott weiß, und würde ich ja niemals tun. Aber wenn ich jetzt in so einem Fall sage, ich gehe jetzt einfach ungefiltert, ohne mit dem Schüler oder Schülerin darüber zu sprechen, zu den Eltern, dann ist das kein Deut besser wie das, was vorher das Elternteil gemacht hat. Nämlich vor seinen Augen, er hat sich auch total entblößt gefühlt und hat sich total geschämt dafür. Das habe ich auch gemerkt, das haben wir gar nicht angesprochen, aber ich konnte das fühlen. Also habe ich mir die Erlaubnis geholt und ich habe mit den Eltern gesprochen und habe ihnen das ganz sachlich und auch fachlich erklärt, was ich da als Pädagogin sehe, was ich da als Erfahrung mit Jugendlichen auch sehe, dass dieses Motivationsloch total normal ist. Er aber kein Motivationsloch hatte. Und deswegen berührt mich diese Geschichte so, der hatte kein Motivationsloch, sondern das Setting hat nicht gepasst. Und er ist natürlich mit 13 Jahren nicht in der Lage gewesen, das so zu formulieren. Ich kenne erwachsene Menschen, die sind nicht in der Lage, das zu formulieren, weil sie es nicht gelernt haben, zu unterscheiden, was ist denn eigentlich jetzt hier gerade das Problem? Was ist mein Bedürfnis und was ist nicht erfüllt? Oder welche Wünsche habe ich und warum klappt das hier nicht so, wie ich mir das vorstelle? Das haben ganz viele Erwachsene, können das auch nicht. Und ich habe da jetzt auch die letzten Jahre sehr hart gearbeitet dran, das bei mir selber immer wieder zu hinterfragen und wahrzunehmen, aber natürlich auch Gespräche mit Menschen zu führen, vor allem mit jungen Menschen zu führen und sie dabei zu begleiten, ihnen zu helfen, zu verstehen, was eigentlich Sache ist. Und der konnte natürlich das nicht so formulieren wie ich. Er ist 13. Also habe ich das seinen Eltern übersetzt und die waren natürlich auch ein bisschen schockiert. Also schockiert nicht im negativen Sinne, sondern überrascht wäre vielleicht das bessere Wort. Und die haben das aber auch voll eingesehen und haben verstanden, dass das für ihren Sohn irgendwie blöd ist, dass sie dann mal, ja klar, dann hören wir dem zu, okay, das hat er ja noch nie gesagt, dass ihn das stört. Habe ich mir gedacht, naja gut, das sagt natürlich auch mehr über die Verbindung von euch aus als über den Sohn. Ja, also weil ich kann das verstehen, dass man mit 13 Jahren sich vielleicht auch in, gerade noch eher hierarchischen Familien, sagen wir es mal so, die so funktionieren, wo sehr viel Macht ausgespielt wird. Und das, ich meine, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist ja in vielen Fällen so, dass sich dann Jugendliche gar nicht trauen, ihren Eltern gegenüber das zu sagen. Und dann haben die so gesagt, okay, das verstehen wir. Na, dann haben die sofort Kopfhörer bestellt mit Klinkekabel, einen guten Kopfhörer sogar, sodass der mit Kopfhörer üben konnte. Und es ward das Thema nicht mehr gesehen. Ich habe dann noch irgendwie ein halbes Jahr später nochmal mit den Eltern kurz Kontakt gehabt, wo sie gesagt haben, Frau Worf, das ist unglaublich, was da passiert ist. Der ist nur noch am Klavier. Und ich so, ja, ich weiß. Ich höre das im Unterricht. Der hat einen so krassen Schub gemacht, weil das Setting plötzlich gepasst hat für ihn zu Hause. Weil er, wenn er Lust hatte, dann wirklich eine Stunde gespielt hat. Und die Tools von mir, die Übemethoden und so, die hat er ja bekommen. Ich bin keine Lehrkraft, die irgendwie sagt, so ey, ist mir alles scheißegal, ob die üben oder nicht. Ich mache das sehr subtil, dass ich ihnen immer wieder Methoden mitgebe, im Unterricht betreutes Üben mache, sodass sie wissen, okay, das kann ich zu Hause so auch machen. Sie müssen aber nicht. Sie müssen nicht bei mir. Niemand muss irgendwas bei mir. Und das strahle ich natürlich auch schon aus, ohne dass ich sage. Also bei mir ist einfach kein Müssen, kein du hast etwas abzuliefern, du hast von mir die Anerkennung, dir zu verdienen und so ein Bullshit, sondern bei mir merken Menschen, egal welchen Alters, in der Unterrichtssituation sofort, dass sie sicher sind, dass sie sich hier nicht irgendwie, dass sie hier nicht irgendwas abliefern oder irgendwie, was habe ich letztens das Wort, ich habe gerade ein bisschen Wortfindungsstörung, das ist bei einer Podcast-Folge immer ganz toll. Vielleicht fällt es mir gleich noch eines, egal. Also dieses Gefühl von auf dem Serviertablett zu sein, das gibt es bei mir halt nicht. Das Gefühl vermittle ich schon gar nicht. Und ich spreche das aber natürlich auch je nach Altersklasse an. Dass ich sage, hey, du übst nicht für mich, du übst nicht, um mir zu gefallen, du übst nicht oder du spielst mir nicht vor, um von mir, wie gesagt, ein Sternchen ins Heft zu kriegen, sondern für deine Entwicklung. Und Bedürfnisse sich klar zu machen, so was brauche ich denn eigentlich im Unterricht als Schüler oder Schülerin, was brauche ich als Lehrkraft, Bedürfnisse sich klar zu machen, was brauche ich beim Üben, was ist mir wichtig, das sind alles Dinge, die sind eigentlich Grundvoraussetzungen dafür, dass wir uns entwickeln können, aber das ist nicht unbedingt Thema. Also ich habe in meinem instrumentalpädagogischen Studium in 2 Studiengängen nicht einmal so ein Thema gehabt. Ich habe dann in meinem Klavier-Bachelor irgendwann mich nochmal aus eigener Initiative und eigenem Interesse mit gewaltfreier Kommunikation angefangen zu beschäftigen. Bis heute ist das für mich ein Thema, was mich sehr interessiert, also sowohl natürlich mit Kindern und Jugendlichen, vor allem auch generell mit Menschen. Und das habe ich im Studium nicht gelernt. Also wir haben nicht darüber gesprochen, wie man kommuniziert. Wir haben irgendwie Methoden mitbekommen, wir haben pädagogische Konstrukte kennengelernt, Settings, Unterrichtssettings. Natürlich viel theoretisch ist logisch an der Stelle und auch so in Praxis, im Praxisbereich dann auch angewendet. Aber da wurde nicht darüber gesprochen, wie führe ich Gespräche mit Eltern? Wie führe ich Gespräche mit meinem Schüler oder meiner Schülerin, wenn die nicht mehr üben? Oder wenn die keinen Bock mehr haben? Und liegt das an mir? In der Regel, also was heißt in der Regel? In vielen Fällen liegt es nicht an uns als Lehrkräfte, sondern es hat ganz andere Gründe. Und die Frage ist, habe ich zu meiner Schülerin, meinem Schüler einen Draht, ein vertrauensvolles Verhältnis, sodass der oder die Schülerin sich bei mir öffnen kann und mir auch mitteilen kann, wenn bei denen mal was quersteckt. Und zwar wirklich im Sinne von, bei mir war das irgendwann, die wussten das ja alle, ne? Die konnten bei mir mit so einer Fresse reinkommen und die wussten, ich beziehe das nicht auf mich, sondern ich frage erstmal, hey, wie fühlst du dich? Und die wussten, ich meine die Frage ernst. Ich meine diese Frage ernst. Wenn ich jemanden frage, wie fühlst du dich, will ich die Antwort auch wissen. Ich frage nicht, wie geht's dir als Floskel oder alles gut, Fragezeichen, sondern ich frage, wie fühlst du dich? Die wussten, bei mir können die dann sagen, boah, mir geht's gerade so kacke oder boah, ich bin gerade so genervt oder oh, ich bin traurig oder mir geht's voll gut. Also das heißt ja nicht, dass es immer scheiße war, aber ich wusste, sie können bei mir dann auch mal 10 Minuten quatschen. Und ich habe mir bestimmt schon 7, 8 Jahre her, habe ich mir immer voll den Stress gemacht, wenn ich mit so einem Kind oder einem Jugendlichen mal mehr geredet als gespielt habe, sozusagen. Also auch das ist so ein Thema, da könnte ich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Wie viel Platz nehmen Gespräche im Unterricht ein? Kommt natürlich, wie gesagt, wieder auf die Altersklasse an. Weil das führt ja zu einer Bindung und hinzugehen und sich selber als Lehrkraft Vorwürfe zu machen, weil man jetzt mal 10 Minuten geredet hat und nicht nur unterrichtet, in Anführungsstrichen, also so rein klassisch gesehen, ihr dürft mit euren Schülerinnen und Schülern Gespräche führen, bei Gott. Das ist sogar total wichtig, weil dann lernt ihr auch viel mehr über die und lernt auch, oder man kriegt vielleicht raus, was so die Beweggründe sind. Auch wenn zum Beispiel ein Schüler mir oder eine Schülerin mir ein Stück vorgelegt hat, was ich nicht auf dem Schirm habe. Sie meinen, das würden sie gerne spielen. Meine allererste Frage war immer, warum? Und ich meine, diese Warum-Fragen haben die ja in der Regel nicht gestellt bekommen von anderen. Von Eltern vielleicht noch eher, aber von den Lehrkräften. Niemand fragt die Kids, warum. Und deswegen sind ja viele Erwachsene auch völlig überfordert mit der Frage, wenn sie mir irgendwas sagen und ich sage, ja, warum? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, genau. Ne, wenn ich dann zum Beispiel gefragt habe, hey, warum möchtest du das Stück spielen? Ja, oh, ich finde, das klingt so schön oder oh, ich höre mir das total gerne an, ich möchte das auch lernen. Und ich sie dann immer wieder an ihr Warum erinnert habe, wenn sie mal einen Durchhänger hatten, weil ich wusste, die Stücke, die sie da angeschleppt haben, waren zum Teil nicht einfach. Und ich war aber die Letzte, die irgendwie gesagt, boah, nee, das ist aber jetzt auch noch ein bisschen zu viel für dich. Ich habe mir dann halt überlegt, okay, das ist ein schweres Stück, das habe ich nicht ausgesprochen. Ich habe gesagt, okay, das können wir gerne machen. Ich habe mir überlegt, was braucht das Kind, was braucht der Jugendliche, was braucht dieser Schüler, diese Schülerin von mir, damit sie das machen können. Was kann ich gegebenenfalls für Übungen mit einbauen? Was kann ich für Parallelstücke mit einbauen, damit das leichter wird? Ich habe sie natürlich darauf hingewiesen, dass das ein längerwieriger Prozess ist und ich aber wissen wollte, warum sie das machen wollen. Weil wenn jemand sein Warum kennt, dann kommt man auch durch Durststrecken. So, und dasselbe gilt halt auch bei dieser Frage oder dieser Aussage, mein Kind übt nicht mehr. Oder wenn ihr jetzt zuhört und unterrichtet und ihr habt das Gefühl, okay, irgendwie üben die nicht mehr. Meine Schüler, also nicht jetzt alle, aber irgendwie üben die gerade nicht. Sprecht mit denen. Und zwar ohne Vorurteile, ohne Wenn-Dann-Sätze, ohne ja, wenn du nicht übst, dann wirst du auch nicht besser. Also bei so einem Satz könnte ich jedes Mal reinschlagen mittlerweile, weil ich so denke, hey, was gibst du dem denn da mit? So als wäre das Einzige, was man üben nennt, das aktive Musizieren am Instrument, alleine im Überraum so ungefähr. So. Man weiß ja auch gar nicht, weil manchmal erzählen die einem das ja auch gar nicht, was die sonst noch alles mit dem Instrument veranstalten, ob die vielleicht irgendwelche anderen Sachen noch ausprobieren oder vielleicht sogar improvisieren. Oder ich habe dann bei irgendeinem Schüler irgendwann mitbekommen, der hat irgendwie Musik produziert angefangen, hat Musik zu produzieren mit seinem E-Piano und so. Und über Erwartungen zu sprechen mit den Schülerinnen und Schülern, ohne sie damit zu überfordern und zu sagen so, hey, wir wollen jetzt ja dieses Stück machen und wenn du dieses Stück spielen möchtest, da kommt jetzt der Wenn-Dann-Satz, ne? Dann lass uns doch mal darüber reden, wie du da hinkommst. Das ist ein völlig anderer Wenn-Dann-Satz wie dieses, ja, wenn du nicht übst, dann wird es auch nicht besser. Weil ich so denke, naja, was ist das denn auch für eine Aussage? Die wissen das, also blöd sind die nicht. Aber vielleicht sind sie überfordert, vielleicht sind sie überfrachtet, vielleicht ist es einfach mal zu viel. Vielleicht, ich zitiere, brauchen die einfach mal ihre Ruhe. Und nicht von allen möglichen Erwachsenen um sie herum ständig noch den Hammer obendrauf. Von, ja, weißt du jetzt auch mal, wie das ist, ne? Später, wenn ihr dann arbeitet, wo ich mir so denke, und da wundert ihr euch, dass die alle nicht mehr arbeiten wollen. Wenn ihr den jahrelang irgendwie durchblicken lasst als erwachsene Vorbilder, also ich rede jetzt gar nicht nur von Eltern, sondern ich rede von allem drumherum. Die junge Generation bekommt immer mehr vor Augen geführt, wie scheiße das Arbeitsleben eigentlich ist. Und dann wird sich beschwert, dass sie gar nicht mehr arbeiten wollen. Was ja faktisch auch nicht stimmt. Ne? Also auch das sind einfach so populistische Aussagen, die mir tierisch gegen den Strich gehen. Die auch in den Medien so befeuert werden, ne? Gen Z wollen alle nicht mehr arbeiten. Nein, die wollen halt gesund bleiben. Die wollen mental gesund bleiben. Die sind durch eine Pandemie durchgeschleust worden und es war allen scheißegal, wie es dieser Generation geht. Die haben nur zurückgesteckt in der Zeit und haben am Ende noch den Holzhammer oben drauf bekommen. Und diese Generation sagt, hey, ich arbeite vielleicht nur 25 Stunden die Woche und habe sonst ein schönes Leben. Lebe lieber mit weniger und hab eine tolle Zeit mit meinen Freunden am Wochenende. Und das wird dann irgendwie verurteilt von Menschen, die sich halt 40 Jahre den Buckel rundgeschuftet haben. Ne? Also jetzt ist nur so eine kleine Gesellschaftsnummer daraus geworden. Ich wollte gar nicht so tief da reingehen, aber das ist halt auch der Grund, warum ich bei Jugendlichen sehe, dass sie sich so oft nicht verstanden fühlen und nicht gesehen fühlen, nicht ernst genommen fühlen mit ihren Themen, die sie beschäftigen. Natürlich beschäftigt einen 14-jährigen Menschen etwas anderes wie eine 35-jährige Person. Ist völlig verständlich. Aber wenn ich mich doch öffnen kann für diese Wahrnehmung und Sichtweise von einem 14-jährigen Menschen, wieso können das andere nicht, frage ich mich. Also sich zu öffnen und denen zuzuhören und das nicht irgendwie zur Seite zu schieben. Ganz oft passiert das natürlich auch, wenn man sich dann mit seinen eigenen Wunden auseinandersetzen müsste, die man aus der Zeit hat. Und wir brauchen auch da nicht darüber zu reden, dass die meisten Menschen in ihrer Pubertät keine Pubertät haben durften und sich eigentlich nicht ausprobieren durften und keine wirklichen Erfahrungen sammeln durften, sondern auch wieder irgendwie nur noch eins auf den Deckel bekommen haben und Emotionen nicht Emotionen sein durften. Und für die fühlt sich halt auch alles intensiver an, weil das tatsächlich in dem Moment auch so ist, weil vieles fühlen die zum ersten Mal in der Form. Und ich rede jetzt hier gar nicht nur von der ersten Verliebtheit oder so, sondern für die sind Emotionen in dem Moment, fühlt sich das alles intensiver an. Und das dann herabzuwürdigen oder irgendwie nicht ernst zu nehmen, das sorgt halt nicht unbedingt für ein vertrauensvolles Verhältnis. Und Jugendliche brauchen vor allem Respekt und Achtung. Und wenn sie das bekommen von einem erwachsenen Menschen, dann fressen die einem aus der Hand. Und ich sage das aus vollster Überzeugung und aus purer Erfahrung, weil ich das immer so erlebt habe. Ich habe noch keinen Jugendlichen nicht geknackt. Ich habe jede Schale geknackt. Weil bei mir haben die irgendwann gemerkt, ah, sie müssen nicht hart sein, ah, sie müssen nicht schießen. Ich schieße auch nicht zurück. Sondern ich sage dann, hey, oh, du bist gerade richtig abgefuckt, ne? Bist richtig genervt von der ganzen Scheiße da in der Schule. Ja. Ja, das fühle ich total. Und dann sind die auf einmal so, oh krass, da hört mich jemand. Da hört mich jemand, da versteht mich jemand, da nimmt mich jemand ernst. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist für jemanden, der jetzt hier zuhört und irgendwie noch mit Glaubenssätzen rumrennt, auch aus seiner eigenen Jugend und vielleicht auch über die Jugend. Und vielleicht sich die eine oder andere Person hier jetzt auch voll angetriggert fühlt von dem, was ich sage. Dann darfst du da gerne mal hinschauen. Wenn es aber um das Thema unterrichten und üben, vor allem üben vermitteln. Ne? Also weil am Ende, wir unterrichten da irgendwie eine Dreiviertelstunde die Woche und dann sind die aber halt 6 Tage die Woche alleine zu Hause. da darf ich Gespräche führen. Da darf ich Gespräche drüber führen, da darf ich immer mal wieder nachfragen und zwar nicht aus Kontrolle, sondern aus Interesse. Auch die Intention spürt ein Mensch. Ich spüre den Unterschied, ob mich jemand aus Kontrolle etwas fragt oder ob es ihn interessiert. Und junge Menschen zu unterschätzen, ist ein Volkssport geworden in den letzten Jahrzehnten. Sie zu unterschätzen in dem, was sie wahrnehmen und was sie sehen und was sie fühlen. Und das ist nicht schlau. Weil die nehmen sehr viel wahr. Und die kommunizieren das auch, wenn man ihnen den Raum dafür gibt. Und ich bin auch nicht alleine damit. Ich weiß, dass es viele gibt, mit denen ich mittlerweile mich ausgetauscht habe, die im pädagogischen Bereich arbeiten, denen das genauso geht in der Wahrnehmung, dass sie sagen, wenn man denen Raum gibt und wenn man denen einen sicheren Raum gibt, wo sie einfach mal sagen können, was sie gerade bewegt und was sie fühlen oder warum sie genervt sind, dann formulieren die Sachen aus mit 12, 13, da bleibt einem die Spucke weg. Na, wenn die dann so junge Menschen, ich habe ja dann ein Jahr im Schuldienst gearbeitet, wenn die dann so Sechsklässler sagen, ja, Frau Worf, sie respektieren uns halt, deswegen respektieren wir sie auch von einem 12-Jährigen. Und ich denke mir so, wow. Na, sie respektieren uns und sie hören uns zu. Sie nehmen das ernst, was wir hier sagen von 12-Jährigen. Und ich kenne genug Menschen da draußen, Erwachsene, die sich über Jugendliche stellen und selbst noch irgendwie im Kopf gefühlt einem 7-Jährigen stecken manchmal. Also im Ego vor allem getriggert sind dann. Und ich mir denke, nimm doch Menschen ernst. Ist doch egal, wie alt die sind. Ja, respektier doch Menschen. Und all das hat mich dazu bewogen, also sowohl diese Erfahrung als auch jetzt so ganz explizit diese Erfahrung in der Instrumentalpädagogik, in meinem Flötenfragen-Circle, den ich jetzt starte im September, meine allererste Themensession zu machen zum Thema Kommunikation im Unterricht. Denn meiner Auffassung nach ist das die Basis. Bevor ich über irgendwelche Methoden und über irgendwelche Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsplanung und wie unterrichte ich was spreche, dürfen wir uns alle mal die Frage stellen, wie spreche ich eigentlich mit denen? Wie kommuniziere ich verbal? Wie kommuniziere ich nonverbal? Wie führe ich Gespräche auf Augenhöhe? Auch mit jungen Menschen, ja. Das hat natürlich auch was mit Selbstreflexion zu tun, keine Frage. Das hat aber auch tatsächlich was mit Skills zu tun. Man kann auch seine Sprache und seine Kommunikation anpassen und verändern, wenn man irgendwann merkt, oh krass, ey, da haue ich ein paar Sätze raus. Das will ich eigentlich gar nicht. Oder wie kann ich das denn formulieren, damit es halt nicht so gewaltvoll um die Ecke kommt, wie es halt sich für viele anfühlt. Ne? Also wie gesagt, diese ganzen Wenn-Dann-Sätze, diese Drohung, die dann da so mitschwingt. Das wird mein erstes Thema sein im Flötenfragen-Circle. Kommunikation im Unterricht, nonverbale und verbale Kommunikation im Unterricht und natürlich auch, Side Note, Kommunikation mit Eltern, denn natürlich, ich weiß, wie anstrengend das zum Teil ist, mit den Erwartungen von den Eltern dann auch noch konfrontiert zu werden als Lehrkraft und dann zu denken, ich muss da irgendwas. Und ich habe halt irgendwann auch da, bin ich dazu übergegangen, sehr, sehr sachlich und sehr, sehr direkt zu sein und immer wieder abzugrenzen. So, ich bin die Lehrkraft, ich bin die Klavierlehrerin, die Querflötenlehrerin, was auch immer. Entweder sie vertrauen mir da oder sie müssen ihr Kind halt woanders hinbringen, wenn sie ihre Erwartungen durchsetzen wollen. Weil dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht da, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Und wenn dann nämlich sowas kommt wie, ja, wir bezahlen den Unterricht ja, dann soll der auch nach unseren Wünschen laufen, Subtext, wo ich dann sage, nee. Also ich habe schon wirklich Elterngespräche geführt, wo die wirklich sehr vor den Kopf gestoßen waren in dem Moment. Und das erfordert natürlich ein Standing, das ist mir absolut klar. Und das erfordert auch Mut, sich dahin zu stellen und sich vor das Kind zu stellen und zu sagen, so Moment mal, also wenn Sie das wollen, aber Ihr Kind nicht, dann kommen Sie doch in den Unterricht. Ich kann euch sagen, ich habe mehrere Eltern dann später im Unterricht gehabt, weil ich dann gesagt habe, dann kommen Sie doch. Weil dann irgendwann auch da in so einem von meiner Seite gewaltfreien Kommunikationssetting rauskam, dass sie immer schon Klavier spielen wollten, immer schon Flöte spielen wollten und sie das immer gewünscht haben, aber sie denken, sie sind jetzt ja zu alt. Und auch da wieder, es geht um Bedürfnisse. Es geht immer um Bedürfnisse. Es geht immer um Bedürfnisse und Wünsche und Werte. Und das immer im Kopf zu haben, wenn ich kommuniziere, dass da das Bedürfnis von dem anderen vielleicht irgendwie nicht erfüllt ist und deswegen solche Sätze fallen. Oder dass der Person gar nicht bewusst ist, dass sie da ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt hat oder sie nicht mal gelernt hat, das zu benennen. Und sich damit mal auseinanderzusetzen. Also das, da reicht auch eigentlich ein Call nicht, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, den ersten Call mache ich zum Thema Kommunikation, weil es, wie gesagt, der Anfang von allem ist. Wie wir miteinander reden, wie wir mit uns selber reden. Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Wie rede ich mit mir selbst, wenn ich übe? Wie rede ich mit mir selbst, wenn ich im Alltag bin? Das sagt meistens auch sehr viel darüber aus, wie man mit anderen kommuniziert. Es fängt halt immer bei uns selbst an. Und daher habe ich mich entschlossen, das als erstes Thema zu nehmen, für alle, die jetzt hier zuhören und sagen, von was redet sie da? Ich habe in der letzten Podcast-Folge das schon angeteasert und schon darüber gesprochen. Ich starte am 1. September meinen Flötenfragen-Circle. Das ist ein Gruppenprogramm für Lehrkräfte, die Querflöte unterrichten. Es ist völlig egal, ob im Laienbereich, also ob man selber studiert hat oder nicht, oder ob man Profi ist oder ob man künstlerisch studiert hat und halt keine pädagogische Ausbildung hat. Ich habe aber jetzt auch schon Anmeldungen von Leuten, die Instrumentalpädagogik studiert haben, gesagt haben, ey, ich habe von so vielen Themen, haben wir im Studium einfach nicht gemacht und würde ich mich gerne weiterbilden. Also es ist völlig egal, mit welchem Hintergrund. Es wird immer einen Themencall geben am Anfang des Monats, am ersten Montag des Monats, morgens um 9.30 Uhr. Das wird aufgezeichnet, das ist wie ein Webinar von mir. Das heißt, es wird aufgezeichnet, könnt ihr euch so oft reinziehen, wie ihr wollt. Und dann gibt es im dritten Montag jedes Monats abends um 20 Uhr einen Q&A-Call, ein Frage-Antwort, ein Austausch-Call, wo es nicht nur darum geht, dass ich gelöchert werde, sondern wo es auch um Austausch geht. Also wo sich die Leute untereinander austauschen, die Lehrkräfte untereinander austauschen, Schwarmwissen. Ja, ich werde dazu noch eine Signalgruppe erstellen, also Signal, ne, den Messenger. Das ist die sicherste, im Moment für mich sicherste Variante, eine Gruppe zu erstellen. Für alle, die wollen, da muss auch nicht jeder rein, aber für die, die sagen, boah, ich würde mich auch gerne mal zwischendurch kurz austauschen, und da mal kurz eine Nachricht reinschicken oder eine Frage reinschicken, dann wird es auch das geben. Dieser Flötenfragen-Circle wird, ich habe ihn jetzt erstmal für 12 Monate geplant. Ich habe im Moment auf der Liste 27 Themen, das heißt, ich könnte noch für 27 Monate machen. Ich habe mich jetzt erstmal entschieden, für 12 Monate vorauszuplanen. Und man kann jetzt im September einfach mal schnuppern, weil ich das jetzt ja neu starte. Das heißt, man kann einfach mal sagen, ich buche den September. Und ich habe aber jetzt auch schon mehrere, die für 3 oder 6 Monate gebucht haben. Alle weiteren Informationen findet ihr, beziehungsweise könnt ihr bei mir erfragen. Ich schicke euch das per E-Mail zu. Wenn ihr also jetzt sagt, boah, das interessiert mich und ich will einfach erstmal gucken und schnuppern, dann sehr, sehr gerne im September. Es wird wahrscheinlich nochmal im neuen Jahr dann nochmal eine Schnuppermöglichkeit geben. Ansonsten versuche ich das möglichst, dass da jetzt nicht jeden Monat irgendwie 10 neue dazukommen, sondern das ist ein bisschen so ein, auch so ein Gruppen Ding ist. Und genau, also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und zweiter Werbeblock, letzter Werbeblock, mein nächstes Webinar steht an. Und zwar Hohe Töne mal anders. Ich wurde so oft zum Thema dritte Oktave gefragt und ich habe das immer mal wieder in den anderen Webinaren angeteasert und irgendwann mal hier mal sowas gesagt und da was gesagt. Aber da kann man schon mal ein eigenes Webinar zu machen. Deswegen am 8. September um 19 Uhr, ich muss selber nochmal gucken, schon über mein Haupt, ich habe es nicht auswendig, 19.30 Uhr, excuse me. Hohe Töne mal anders am 8. September um 19.30 Uhr. Ich verlinke alles in den Shownotes, ihr könnt das buchen. Ihr kriegt die Aufzeichnung, wenn ihr nicht könnt, ist auch nicht schlimm, kriegt ihr auch die Aufzeichnung, es gibt ein PDF dazu. Und ja, wenn ihr Themen mit der dritten Oktave habt, sei es tatsächlich auch das Thema der Tonhöhen, also das Notenlesen in der dritten Oktave, die Griffe, also so Basics oder eben auch wirklich so Sachen wie, wie spiele ich das leise, wie spiele ich das sicher, dass es wirklich immer kommt und nicht irgendwie kommt und nicht. Und ich werde auch viel über die physikalischen Hintergründe sprechen der dritten Oktave, denn das ist wichtig zu verstehen, wie das auf der Flöte funktioniert. Genau, das ist am 8. September und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen August. Es kommt im August nochmal so
in der dritten, vierten Woche nochmal eine Folge hier. Ich bin jetzt aber erstmal 2 Wochen in Urlaub. Deswegen, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe bei euch, es ist wärmer als gerade hier in Wuppertal. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Und ich freue mich auf alles, was so jetzt im Herbst auf mich zukommt. Bis dann.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.